Die taz Lokalrunde.
Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin.
Mit Erik Peter
und Katharina Schubkowski. Hallo, Erik. Bist du schon von der Fusion gelandet?
Ich bin noch im Prozess.
Aha, ist nicht so einfach, manchmal zurück in die Realität zu finden, ne?
Gut, dass bald das nächste Festival ist.
Ja. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr zuhört bei der Lokalrunde. Wir wollten uns einmal kurz bedanken, dass so viele Leute den Fusion-Podcast gehört haben und offenbar gut fanden. Wir wurden dadurch in die Spotify-Charts katapultiert. Das freut uns sehr.
Genau, jetzt sind wir natürlich nicht mehr auf der Fusion, sondern in Hamburg
heute. Genau. Und wollten heute über den Verfassungsschutz reden.
Ja, das ist ja gerade ein top heißes Thema, was viel auch mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu tun hat, Hans-Georg Maaßen. Der dreht jetzt so ohne Amt völlig frei. Letzte Woche hat er einen Tweet verschickt, wo er geschrieben hat: Für mich ist die neue Züricher Zeitung so etwas wie Westfernsehen.
Das muss man vielleicht einmal kurz erklären. Ich hatte den Tweet auch gar nicht so richtig verstanden, als ich den gesehen habe. Mir als Wessi sagt das gar nicht so viel. Mit dem Westfernsehen konnte damit irgendwie gar nicht so viel anfangen. Naja, kannst du als Ossi das besser erklären?
Ja klar, es ist natürlich so ein DDR-Vergleich, der sagt, in der DDR damals gab es einen starken Einfluss auf die Medien, quasi eine kontrollierte Medienlandschaft, und wer wirklich Wahrheiten wollte, der musste über die Mauer gucken und auf Westfernsehen zurückgreifen. Und damit suggeriert Maaßen natürlich, dass es in Deutschland auch jetzt so etwas wie eine gleichgeschaltete Presse gibt und man müsse in die Schweiz schauen, um irgendwie Wahrheiten zu finden. Oder auch auf, das macht er nämlich jetzt auch, auf rechtsextreme Blogs, also Journalistenwatch ist so einer, und auf einen Artikel von diesem Blog hatte Maaßen jetzt auch verlinkt in einem Tweet. Also ein irrer Rechter, der hier jahrelang über die Verfassung wachen sollte, ist wirklich beängstigend.
Ja. Ja, sein Nachfolger Thomas Haldewang hat jetzt vor ein paar Tagen die Identitäre Bewegung als klar rechtsextrem eingestuft und als offiziellen Beobachtungsfall des Verfassungsschutzes benannt. Die Entscheidung kommt jetzt 3 Jahre, nachdem der VS die Identitäre Bewegung zum Verdachtsfall erklärt hat. Ja, jetzt gehen sie davon aus, es gibt eine gesichert rechtsextremistische Bestrebung gegen die freiheitliche Grundordnung. Das führen sie hauptsächlich auf 2 Dinge zurück, und zwar einmal den rechtsextremistischen Hintergrund der einiger IBLerinnen, und das zweite ist die Anti-Asyl-Agitation im Zusammenhang mit der Migrationsbewegung.
Ja, man muss sagen, dass der Verfassungsschutz da irgendwie wieder von einer ganz schnellen Truppe ist. Ja, also alle, die sich irgendwie mit dem Bereich Rechtsextremismus beschäftigen, wissen seit Jahren und weisen seit Jahren darauf hin, dass die IB eine rassistische und nationalistische Ideologie verfolgt. Im Versuch eines modernen Gewandes, mit Begrifflichkeiten, die es so vorher nicht gab. Also die Identitären sprechen von Ethnopluralismus und sagen aber damit vor allem aus, dass es Menschengruppen gibt, die grundsätzliche und unveränderliche Eigenschaften haben und die auch sozusagen ihren angestammten Platz auf diesem Planeten haben. Und das ist natürlich eine urvölkische Politik. Es gibt irgendwie klare Gruppen und jeder soll bleiben, wo er ist. Und das läuft hinaus sozusagen auf eine ethnische Homogenität und am Ende auf Ausländer raus.
Genau, es kommt erstmal so ein bisschen harmloser daher, ne? So alle Völker sind irgendwie gleich, aber sollen bitte alle da bleiben, wo sie sind. Also es ist alles andere als harmlos. Ja, was bedeutet das denn jetzt, dass der Verfassungsschutz jetzt das auch mal gemerkt hat?
Ja, also ich sehe da eigentlich so 2 mögliche Konsequenzen, die da gerade vordergründig sind. Zum einen könnte man sagen, der identitären Bewegung droht damit vielleicht auch in mittlerer Zukunft vielleicht das Verbot. So, das würde vielleicht nicht so viel ändern. Das, momentan, man spricht von etwa 600 Kadern. Die würden natürlich irgendwie in der Szene bleiben und sich weiter engagieren. Dann wäre halt irgendwie der Name und Verwendung der Symbolik und so verboten. Zweite Konsequenz richtet sich eher auf die AfD. Da ist es recht spannend, wie die damit umgehen. Denn die Verknüpfungen zwischen der AfD und der identitären Bewegung sind, obwohl es an sich einen Unvereinbarkeitsbeschluss gibt, doch sehr eng. Also vor allem mit dem Jugendverband gibt es starke personelle Überschneidungen. Aber auch AfD-Abgeordnete, die da ihre Sympathien äußern, oder wie Hans Thomas Tillschneider aus Sachsen-Anhalt, der sein Büro im Haus der Identitären hatte. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es dort auf jeden Fall rauchende Köpfe in der AfD geben wird, wie man jetzt nach außen versucht zu zeigen, dass man mit denen doch gar nichts zu tun hat. Denn es sind ja auch sozusagen die junge Alternative als Jugendverband der AfD, als auch der Flügel, das ist sozusagen diese völkisch-nationalistische Untergruppierung der AfD mit ihrem Führer Höcke, Bernd Höcke, den thüringischen AfD-Chef. Die sind ja schon, werden geprüft, gerade vom Verfassungsschutz, ob die beobachtet werden sollen. Und ja, die wollen sich wahrscheinlich auch nicht so sehr lossagen von den Identitären. Das wird spannend für die AfD.
Mhm. Ja, noch kurz kleine Terminempfehlung, wo du gerade Halle, also nicht direkt erwähnt hast, aber der Till Schneider, der Landtagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt, der dort sein Büro im Identitären Haus hat, das ist in Halle. Und da will die AfD jetzt auch am kommenden Samstag aufmarschieren, ja, unter gängigen Parolen. Also es geht irgendwie um Heimat und so. Ja, das Datum ist auch nicht ganz zufällig gewählt. Der 20. Juli, den will die IB für sich besetzen. Das ist der Tag des gescheiterten Hitler-Attentats von Stauffenberg. 1944 war das. Genau, aber die Gegenmobilisierung läuft auch so. Es sind Blockaden angekündigt. Verschiedene Antifa-Bündnisse sind da im Boot. Es gibt zum Beispiel einen unter dem Motto Nice to beat you. Genau, also am Samstag, falls man noch nichts vorhat. Vielleicht sind wir dort auch unterwegs.
Gut, kommen wir doch mal ins Lokale, ja. In Berlin ist der Verfassungsschutz anders als in Hamburg keine eigenständige Behörde, sondern nur eine Abteilung der Innenbehörde. Ich glaube, das macht vielleicht am Ende gar nicht den großen Unterschied. Das ist vielleicht eher so ein symbolischer Punkt. Der Präsident des Berliner Verfassungsschutzes ist ein neuer, seit November 2018, Michael Fischer. Und das ist irgendwie ein recht unscheinbarer Mann, über den es auch nicht so viel zu lesen und herauszufinden gibt.
Klassischer Schlapphut.
Klassischer Schlapphut, hat sein ganzes Berufsleben in verschiedenen Verfassungsschutzbehörden verbracht. Man kennt so ihn jetzt sozusagen von seiner Begrüßungspressekonferenz und jetzt von der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes. Im Mai war die in Berlin schon. Und hat zu seinem Amtsantritt gesagt, dass er einen Schwerpunkt sieht und setzen will in der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus. Das ist das, was uns jetzt heute eigentlich nicht so interessiert. Wir gucken mal, was der Verfassungsschutz in unseren beiden Städten zu Rechtsextremismus und Linksextremismus zu sagen hat. Genau, aber natürlich ist so ein Verfassungsschutzbericht ein bisschen umfangreicher. Also in Berlin, wenn man das mal nach Kapiteln sich anguckt, dann kommt, und vielleicht ist das auch eine inhaltliche Schwerpunktsetzung, zuerst der Islamismus, gefolgt von dem Extremismus ausländischer Organisationen. Dann kommt Rechtsextremismus und Linksextremismus und noch so ein paar Sachen wie Scientology und Spionageabwehr hinten dran.
In Hamburg kommt Linksextremismus vor Rechtsextremismus, aber sonst ist das ähnlich. Genau, aber bevor wir jetzt hier die ganze Zeit von Extremismus sprechen, müssen wir einmal kurz eine Kritik an dem Begriff üben. Die Extremismus-Theorie geht ja davon aus, dass die politische Landschaft in Form eines Hufeisens angeordnet ist. Also in der Mitte ist so das ganze Gute, die demokratische Mitte, und die beiden Extreme nähern sich wieder an, wie bei einem Hufeisen. Also die Theorie geht davon aus, dass alle Extreme gleich schlimm sind und genau das einzig Wahre so in der Mitte liegt. Also ja, es wird den ideologischen Unterschieden zwischen Rechten und Linken nicht gerechnet. Also man könnte einfach ganz einfach sagen, Linken geht es ja meistens irgendwie um humanitäre Werte, Menschenrechte, während Rechte meistens eher als minder bewertete Bevölkerungsgruppen ausrotten möchten. Also
so kann man es auch zusammenfassen.
Ziemlich schief eigentlich, diese Theorie, ja. Außerdem verschleiert es natürlich auch, dass auch in der Mitte sich sehr viele antidemokratische Tendenzen natürlich also tief verankert sind.
Ja, antidemokratische Tendenzen, gucken wir doch mal auf den Rechtsextremismus. Also in Berlin, es wird immer vom Personenpotenzial gesprochen, ja, also 1410 Rechtsextreme hat der Verfassungsschutz gezählt im Jahr 2018 in Berlin, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie sie das machen, ist mir ein totales Rätsel.
Naja, ein Instrument sind natürlich die V-Personen, die Vertrauenspersonen des Verfassungsschutzes. Also ja, es sind abgeworbene Extremisten, die plaudern sozusagen. Ne? Aber mit diesem Instrument ist der Verfassungsschutz.
Und die zählen dann auch. Die gehen dann in ihre Kneipenabende und zählen irgendwie da 13 Kameraden und rechnen das hoch, genau. So und so viel Kneipen und drei Bier hier und fünf möglich. Da, macht 13 mal 7 und sind wir bei 1400.
Möglich, ja. Mhm. Also jedenfalls sind die bei den Rechten ist das verbreiteter als bei Linken, dieses Instrument. Es liegt, glaube ich, einfach daran, dass der Verfassungsschutz bei Linken nicht so erfolgreich ist, Leute abzuwerben. Also diese sogenannten Anquatschversuche gibt es immer wieder, aber sie scheitern meistens, während das ja in der Rechten eigentlich ein ganz beliebtes Mittel zur Szenefinanzierung ist.
Ja. Genau, also wenn man sich jetzt die Zahlen in Berlin mal näher anguckt, wie gesagt, 1400 Rechtsextreme, dann sind da rund 800, die dem Bereich des nicht organisierten Rechtsextremismus zugerechnet werden. Das sind also irgendwie so Lonely Wolves, zukünftige Terroristen vermutlich. 490, die in Netzwerken organisiert sind, also das sind so vielleicht so Kameradschaften und so, wie auch immer, mehr oder weniger lose Politgruppen. Und dazu gibt es die Rechtsextremen in den klassischen Parteien. Das sind in Berlin 210 in der NPD, 20 im Dritten Weg und noch ganze 5 bei der Partei Die Rechte.
Ja, also wenn man sich die Zahlen von Hamburg anguckt, dann kann man eigentlich wirklich nur zu dem Schluss kommen, dass Hamburg der deutlich lebenswertere Ort ist. Also wir haben hier gerade mal ein Viertel der Nazis, die ihr so habt, also 340.
Und das ist aber ein großer Unterschied.
Ja, 110 nicht organisierte und 120 in sonstigen Strukturen. Ja, allerdings 110 NPDler, was bundesweit verglichen ziemlich viel ist. Allerdings gibt's halt in Hamburg die ganzen anderen splitterrechten Parteien nicht so.
Also ihr hattet einen Zuwachs sogar, ne? Unter
20 mehr als im Vorjahr.
NPD dann. Mhm. Ach so. Ja, was dazu dann auch noch kommt, und das ist ja ein Phänomen, was in den letzten vielleicht erst 2 Jahren dann von Staatsseite ernsthaft wahrgenommen wird, sind irgendwie die Reichsbürger und Selbstversorger. Das sind in Berlin alles in allem irgendwie 670 und genau, davon gelten dann auch nochmal 110 als explizit rechtsextrem, als rechtsextrem.
Ja, wir haben 145 Reichsbürger und Selbstverwalter.
Mhm. So, wenn man jetzt diesen Berliner Verfassungsschutzbericht sich das antut, den zu lesen, wir haben das ja für euch getan, damit ihr das nicht machen müsst, dann wird dort ein Schwerpunkt in diesem Bereich gesetzt, ein inhaltlicher, auf einerseits die identitäre Bewegung, die sozusagen schon vor der Entscheidung des Bundesverfassungsschutzes in Berlin einfach Beobachtungsgegenstand ist und viele Seiten in diesem Bericht füllt und auch auf das Pegida-Spektrum. Zusammengefasst werden die als muslimfeindlicher Rechtsextremismus. Genau, dieses Pegida-Spektrum, wie ich das nenne, das setzt sich zusammen aus Bergida, Hand in Hand und Wir für Deutschland. Alles so skurrile Organisationen, die aber allesamt in den letzten Jahren Berlin mit ihren Dauerdemonstrationen einfach tierisch genervt haben. Also Bergida hat am letzten Montag seinen 229. sogenannten Abendspaziergang, also kleine Demo durch Mitte, veranstaltet. Da gehen so 2 bis 3 Dutzend Verwirrte hin und da lässt sich auch niemand mehr motivieren, dagegen zu demonstrieren, so richtig. Also vielleicht in einer ähnlichen Größenordnung schon. Und Wir für Deutschland, das sind die seit 2016 alle paar Monate relativ große, auch Merkel muss weg Demos veranstaltet haben. Das haben die dann im letzten Jahr eigentlich dann verkündet, jetzt dann doch mal damit aufzuhören, nachdem sie immer kleiner und unbedeutender wurden. Und jetzt haben sie aber jüngst letzte Woche angekündigt oder kam sozusagen raus, dass sie wohl doch wiederkommen. Nämlich an dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober liegen 2 Anmeldungen von ihnen vor und inzwischen auch eine Rednerliste für die Kundgebung. Deswegen ist anzunehmen, dass wir die dann doch nicht los sind.
Hm. In Hamburg gibt's sie natürlich auch, beziehungsweise es gab sie. Merkel muss weg seit Februar 2018. Ja, aber auch keine erfolgreiche Geschichte. Also zu Hochzeiten waren da mal so 350 Leute. Aber zuletzt haben die sich auch intern völlig zerlegt und haben nicht mal mehr genug Leute auf die Straße gebracht dafür, dass sie als Versammlung gelten.
Mhm.
Ja, sind also auch aktuell weg vom Fenster.
Na, vielleicht bleiben sie es hier, ja.
Hoffentlich.
Ja. Zur identitären Bewegung hat der Verfassungsschutz angegeben, dass die in Berlin so in etwa 40 Mitglieder haben. Und das weiß man auch, wenn man nicht Verfassungsschutzbericht liest, sozusagen ihre größte Zeit und die größeren Aktionen jetzt auch schon ein bisschen Vergangenheit sind. Also das war eher so 2016, 2017. Im vergangenen Jahr gab es nicht mehr die spektakulären Aktionen und auch die öffentliche Wahrnehmung hat darunter natürlich total gelitten. Also im letzten Jahr sahen die Aktionen eher so aus, dass sie zum Beispiel Straßenschilder mit Stoff bedeckt haben und dann gesagt haben, dass diese Straßenschilder jetzt Burka tragen.
Okay.
Irgendwie traurig.
Traurig, aber, ja. Ja, auch in Hamburg ist das ein eher trauriger Haufen. Seit 2016 werden sie auch schon beobachtet. Der Verfassungsschutz geht von 20 bis 30 Leuten aus. Und die Hauptaktivitäten sind Flyern, Stickern und irgendwie im Internet abhängen. Wobei eine Aktion gab, sie hat so eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt. Da hat die IB dazu aufgerufen, dass man Flüchtlingsvormundschaften übernimmt. Also dass man für Minderjährige unbegleitete Vormund wird.
Und zwar warum?
Um die dann sozusagen zu überzeugen, wieder auszureisen aus Deutschland.
Und das ist natürlich krass.
Ja.
Genau, wenn man dann jetzt so ein bisschen weiterliest im Berliner VS-Bericht, dann kommt sozusagen nach dem Kapitel zur identitären Bewegung noch eins zur Entgrenzung des Rechtsextremismus. Das ist sozusagen die Entwicklung, die darauf gerichtet ist, rechtsextreme Positionen anschlussfähig zu machen. Das ist genau das, was wir gesagt haben zur IB, was die versuchen. Da gibt es dann sozusagen auch noch den Blick zur NPD, zum Netzwerk rechtsextremistischer Musik und zu Kameradschaftsnetzwerken. Was aber fehlt, was ich eigentlich sehr auffällig finde, ist, dass überhaupt nicht abgebildet wird, welche Gefahren, welche Straftaten am Ende von Rechtsextremen ausgehen und verübt werden. Und wenn man sich dann mal an die Berliner Beratungsstellen für Opfer von rechter und rassistischer und antisemitischer Gewalt wendet und dort mal fragt, was so passiert, dann sieht man, das ist eben ganz schön viel. Es gibt also allein an körperlichen Angriffen an rechtsextremer Gewalt gab es im Jahr 2018 309 Fälle. 157 davon sind Körperverletzungen und auch gefährliche Körperverletzungen. Und das ist eigentlich, es ist ein trauriger Rekord, weil im Vergleich mit den ostdeutschen Bundesländern Berlin mit 8,6 Angriffen auf 100.000 Einwohner gerechnet sogar höher liegt als Sachsen.
Krass.
Ja.
Ja, da hat der Hamburger Verfassungsschutz bessere Arbeit geleistet als der Berliner. Diese Zahlen gibt es nämlich in dem Hamburger Bericht. Sie liegen bei 284 Fällen auf Vorjahresniveau. Da sind allerdings so Propagandaaktionen und so Kram mit drin. Also rechtsextreme Gewalt. Ne,
also Hitlergrüße und genau. All diese verbotenen Geschichten.
Genau, also wirklich Gewalttaten sind nur 11, also Körperverletzungen. Das ist ein historischer Tiefstand. Allerdings auch 143 rechtsmotivierte Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. Also das finde ich extrem viel. Also jeden zweiten Tag eigentlich fast ein Übergriff.
Mhm, das ist wirklich viel. Die Zahl, Vergleichszahl habe ich für Berlin nicht. Wie sieht's denn aus mit der AfD? Taucht die bei euch auf?
Nur im Zusammenhang mit Linken. Also nur Linke engagieren sich gegen die AfD.
Das ist bei uns ganz genauso.
Ja, dabei ist der Hamburger Fraktionsvorsitzende Alexander Wolf auch ein Freund des Flügels, der auch den Verfassungsschutz interessiert. Ansonsten kann man aus Hamburg noch sagen, dass hier gerade die letzte Kameradschaft aufgelöst wurde. Das war Mitte 2018, die Sektion Nordland. Und ja, seitdem gibt es auch keine neuen Kameradschaftsgründungen in Hamburg.
Also zusammengefasst kann man wohl sagen, dass es für extreme Rechte sehr schwierig ist, in Hamburg einen Fuß, ein Bein auf den Boden zu bringen.
Auf
ne?
jeden Fall.
Und da das Gefahrenpotenzial in Berlin deutlich höher ist.
Ja.
Ja, und dabei geht man ja eigentlich davon aus, dass hier der Widerstand gegen sie auch viel größer ist. Ja, so haben wir häufiger darüber berichtet, wie viele Leute hier auf der Straße waren bei Antirechtsaktionen, das in Berlin nicht immer so der Fall ist. Gucken wir doch mal in den Bereich, der da beim Verfassungsschutz Linksextremismus genannt wird.
Ja, wie viele habt ihr denn?
Ja, wir haben 3140 Personen, deutlicher Zuwachs von fast 200 Personen im Vergleich zum vergangenen Jahr. Das liegt allerdings ausschließlich am Zuwachs der Mitglieder der Roten Hilfe.
Aha. Rote Hilfe, diese Rechtshilfeorganisation, ne, kann man eintreten und wenn man dann zum Beispiel auf Demos eine Anzeige kassiert, wenn man irgendwie mit der Polizei aneinander gerät oder sonstiges, übernehmen die unter gewissen Umständen die Prozesskosten. Also kann man auch einfach aus Solidarität eintreten, ne? Nicht weil man denkt unbedingt, dass man selber in so einen Fall.
Ja, genau. Oder betrunken. Ich war neulich in einer Kneipe, da konnte man einen Bierdeckel hinten ausfüllen und wurde es damit dann zum Rote Hilfe Mitglied geworden.
Niedrigschwelliges also Angebot.
So leicht hat man es noch nie in den Verfassungsschutzbericht geschafft, würde ich sagen. Mich würde eigentlich mal interessieren, ob Kevin Kühnert dort Mitglied ist. Also ist ja immer eine Frage für Juso-Vorsitzende, sind sie Mitglied der Roten Hilfe? Und manchmal kommt das dann raus und wird zu größeren Debatten. Ich erinnere mich an eine frühere Vorsitzende, Franziska Drosel, die ist dann am Ende sogar ausgetreten aus der Roten Hilfe. Wenn jemand weiß, ob Kevin Kühnert bei der Roten Hilfe ist, dann kann er uns ja mal schreiben, ne? Lokalrunde@taz.de. Ich würde mich freuen. Nett. Genau, gucken wir also mal auf die Linken, die nicht nur als Karteileichen bei der Roten Hilfe rumliegen. Ja, das sind in Berlin knapp 1000 Autonome, ja, 610 klassische Autonome, 360 sogenannte Postautonome. Ja, das sozusagen Leute, die vielleicht aus diesem Spektrum oder eine Ideologie, die aus diesem autonomen Spektrum kam, aber eigentlich deutlich anschlussfähiger ist, wo man auch Kampagnen mit Gewerkschaften und irgendwie in linken Parteien zusammen machen kann. Und vielleicht auch eher so zivile Ungehorsamsaktionen verwirklicht. Genau, also diese 1000 Autonome und dann gibt es 370 sonstige und 150 Mitglieder linksextremistischer Parteien. Also zusammen so 1500 Linke.
Muss ich sagen, ganz schön mau, ne? Für die Hauptstadt so im Vergleich zu den Einwohnerinnen und im Vergleich zu Hamburg. Also wir haben 1335 Personen, die der Verfassungsschutz im linksextremen Spektrum zurechnet. Das sind 200 mehr als letztes Jahr, was daran allerdings liegt, dass die Polizei Straftäter im Zusammenhang mit G20 ermittelt hat und die jetzt also auch da reinfallen. Ja. Also es sind einfach mehr auf dem Radar.
Ah, so kann man sie also auch zählen.
So kann man auch da reingeraten.
Alle, die wir verurteilt haben, kommen da jetzt mit rein.
Genau. Dann wird noch aufgeteilt in also 935 gewaltorientierte Linksextremisten, 750, die der autonomen Szene zugerechnet werden, also Autonome und Postautonome, 40 Anarchos, das ist sehr wenig, da glaube ich, hat der Verfassungsschutz nicht so genau hingeguckt, und 154, die dem antiimperialistischen Spektrum zugerechnet werden. Die 790 Mitglieder der Roten Hilfe sind da nicht drin. Also kann man sagen, in Hamburg auf jeden Fall so auf die Bevölkerung gerechnet, deutlich mehr Linke als in Berlin.
Ja, was ist denn eigentlich Linksextremismus für den Verfassungsschutz? Der Berliner VS hat sich da auf jeden Fall versucht in der Definition und spricht dort von einer Verabsolutierung der aufklärerischen Ziele von Freiheit und Gleichheit.
Ja, klingt eigentlich ganz normal, als sollte das diese Ziele jeder verfolgen, ne?
Ist nicht, irgendwie nicht so problematisch.
Ja. Für den Verfassungsschutz allerdings schon. Was waren denn so die Themen bei euch im letzten Jahr, die der Verfassungsschutz identifiziert hat in der Linken?
Da kommt lustigerweise der G20-Gipfel, der hier 2017 in Hamburg war, vor. Und es heißt, dass sich die Hoffnung, dass sich die Ausschreitungen damals dazu führen, irgendwie die linke Szene nochmal zu stärken und zusammenzuführen, dass diese Hoffnungen enttäuscht wurden und das Jahr 2018 stattdessen eher von vielfältigen und zum Teil auch kleinteiligen Kämpfen gegen das verhasste System gekennzeichnet waren.
Ja, in Hamburg kommt der G20 natürlich auch vor und es wird gesagt, die Themen waren eigentlich also eine Neuausrichtung innerhalb der Szene. Also klar, G20 ist vorbei und was jetzt? Da hat die Szene ja über ein Jahr quasi in Atem gehalten. Und natürlich die Antirepressionsarbeit hat auch so das linkspolitische Geschehen dominiert. Also ja, Ermittlungsausschuss und vor allem die United We Stand-Kampagne, die versucht haben, Geld für Prozesse zu organisieren und so. Was aber auch ein ganz interessanter Punkt ist im Hamburger Verfassungsschutzbericht im Kapitel Linksextremismus, ist die Seebrücke, die sehr prominent auftaucht, also wirklich an mehreren Stellen. Und das ist das, was der Verfassungsschutz so unter dem Kapitel Entgrenzung ausführt. Also was eben bei den Rechten die identitäre Bewegung versucht, sagt der Verfassungsschutz, bei den Linken zum Beispiel die interventionistische Linke, indem sie durch anschlussfähige Themen wie Seenotrettung und so andere Sachen, die so sehr zivilgesellschaftlich daherkommen, ihren Einfluss in die Mitte der Gesellschaft zu vertiefen. Also der Verfassungsschutz sagt, die Linken, also zum Beispiel die IEL, machen dann ihre Aktionen nicht mehr unter dem Label IEL, sondern zum Beispiel unter der Seebrücke, um quasi harmloser daherzukommen. Und ja, das zeigt also einerseits, für wie berechnend und so perfide der Verfassungsschutz Linke hält. Also er geht davon aus, dass es Linken gar nicht um diese Werte geht. Also es geht ihnen gar nicht um Seenotrettung oder Gentrifizierungskritik oder sowas, sondern es geht eigentlich nur darum, also sie instrumentalisieren diese Themen nur, um ja, ihren Einfluss in die Mitte auszustrecken, zu stärken und am Ende das System zu stürzen. Und es zeigt halt auch so das Unverständnis des Verfassungsschutzes. Also der Verfassungsschutz kann sich anscheinend gar nicht vorstellen, dass Leute ohne Hintergedanken für Menschenrechte eintreten. Diese Vorstellung scheint dem Verfassungsschutz völlig fremd zu sein.
Ja, das ist im Berliner Verfassungsschutz genau dasselbe. Also was bei euch die Seebrücke ist, ist in Berlin die Gentrifizierung. Da schreibt der Verfassungsschutz, per se ist der Protest gegen Gentrifizierung ein legitimes gesellschaftliches Engagement. Ja, aber linksextremistische Gruppierungen instrumentalisieren das Thema. Das ist sozusagen genau dasselbe. Man kann sich nicht vorstellen, dass es da eine ernsthafte Identifikation mit dem Thema gibt. Ja, dagegen hört sich fast schon wie ein Lob folgender Satz an, der nämlich, dass der letztlich erfolgreiche Protest gegen den Google Campus einmal gezeigt hat, wie taktisch geschickt Linksextremisten gesellschaftlich relevante Fragestellungen aufgreifen und damit einen Nerv in die Zivilgesellschaft treffen können.
Mhm, ganz schön fiese Leute, diese Linksextremisten. Mhm. Ja, was noch ein Unterschied aber ist zwischen dem Hamburger und dem Berliner Bericht, ist, dass anders als in Berlin die Partei Die Linke in Hamburg ein Thema für den Verfassungsschutz ist. Also sie wird zwar seit 2008 nicht mehr in Gänze beobachtet, sondern nur noch einzelne Strömungen der Linkspartei. Also zum Beispiel der Jugendverband Linksjugend Zollit oder auch die Kommunistische Plattform und die Sozialistische Linke.
Das ist in Berlin nicht der Fall, ja, aber ja, natürlich ist Die Linke ja auch...
Das wäre krass, wenn eine Regierungspartei
in Berlin... Ja. Genau, dafür gab es in Berlin, auch bei der Vorstellung, wie gesagt, im Mai ist der Verfassungsschutzbericht in Berlin schon rausgekommen, noch den expliziten Hinweis auf die Gruppe Jugendwiderstand, ja, also eine Gruppe, die sich als maoistisch klassifiziert und irgendwie auf eine sehr oldschoolige Art und Weise unterwegs war und auch echt irgendwie skurrile Auftritte hatte auf Demos in so Formationen mit Fahnen, die links und rechts gehalten wurden, so in Reihe und Glied. Die waren vor allem in Neukölln unterwegs und es gab sehr viel Kritik an denen, auch vor allem aus linken Kreisen, nämlich es sind sozusagen einerseits irgendwie diese eher stalinistische Grundhaltung vorgeworfen worden und andererseits aber wurden sie kritisiert für ihren Antisemitismus. Und vermutlich gab es Verbotsbestrebungen von Seiten des Senats gegen die Gruppe und das ist dann auch dem Jugendwiderstand wahrscheinlich nicht verborgen geblieben. Deswegen, die haben sich jetzt aufgelöst vor wenigen Wochen.
Ah, gute Nachricht.
Und das einfach begründet mit damit, dass sie ihre Ziele erreicht haben. Also die okay. rote Arbeiterjugend ist formiert und bereit zum Umsturz.
Achso, das Ziel war gar nicht die Revolution.
Ja, doch, wahrscheinlich schon, aber vielleicht kommt sie ja bald.
Okay, wir warten dann mal.
Ja.
Hoffentlich wird es nicht deren Revolution.
Ja. Ja, was hast du denn irgendwie, hast du was gelernt eigentlich jetzt aus dem Verfassungsschutz?
Ja, also eigentlich mehr über den Verfassungsschutz als jetzt so über die rechte und die linke Szene, würde ich sagen. Also mehr so darüber, wie der so tickt.
Ja, ne, also würde ich auch sagen, wenn man sich so ein bisschen mit dem thematischen Feld beschäftigt, dann kann man nicht so viel lernen über Rechte irgendwie sowieso nicht, dass der Verfassungsschutz da die relevante Ereignisse und Entwicklungen übersieht. Das lernen wir ja hier oder haben wir schmerzhaft erleben müssen irgendwie die letzten Jahrzehnte. Und naja, als besondere Kenner der linken Szene sind sie ja noch nie in Erscheinung getreten.
Nee.
Und das finde ich, das liest man auch aus mindestens aus dem Berliner Verfassungsschutzbericht heraus.
Genau, also die Existenzberechtigung des Verfassungsschutzes hält sich auch immer ein bisschen in Grenzen. Kann man so sagen.
Ja.
Gut. Damit würden wir uns für heute verabschieden. Melden uns in 2 Wochen wieder.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Ja, ich wollte ja schon wieder aufs Festival fahren.
Ah ja, ich ja. auch eigentlich. Auf the radar.
Naja.
Gut, mal sehen, was wir von da aus ausrichten können.
Eine neue Festivalfolge. Mal schauen, wie es wird.
Gut.
Genau, bis dahin abonniert uns doch, wo auch immer man uns abonnieren kann. Und wenn man uns bewerten kann, freuen wir uns auch darüber, ne? Also mal ein paar Sternchen oder auch einen positiven Kommentar da lassen. Das hilft uns.
Ja, wir nehmen auch negative Kommentare. Und hört ruhig auch mal in die anderen Podcasts rein. Es gibt jetzt auch den neuen Podcast Specht hat Recht.
Also die anderen Taz-Podcasts.
Genau. Specht hat Recht ist jetzt gerade in der vergangenen Woche online gegangen. Ist ein Diskussionspodcast. Unser Kollege Christian Specht entscheidet am Ende, wer recht hat. Er teilt und erzieht das Wort. Und wir haben uns das mal angehört. Das war sehr unterhaltsam.
Ja, total. Und es gibt auch noch den Podcast Weißabgleich. Zwei Folgen sind inzwischen gelaufen. Die dritte wird dann auch demnächst kommen. Das ist ein Podcast von People of Color, in der Taz für People of Color.
In der Welt.
In der Welt.
Genau, hört da gerne auch mal rein.
Empfehlen wir sehr.
Gut, bis dann.
Macht's gut, tschüss. Ciao.